Szene. Es war, wir kommen jetzt langsam aber sicher zum Abschluss der Offenbarung. Wir haben ja gesehen, dass die Offenbarung großteils von Dingen berichtet, die im Himmel geschehen, die hinter der Kulisse sich abspielen, und dass großteils eben Prinzipien dargelegt werden und nicht, wie man es allgemein glaubt, dass die Offenbarung ein genauer Fahrplan ist, der Endzeit, sondern dass die Offenbarung die Grundprinzipien darlegt. Und wir haben ja auch gesehen, vor allem das Entstehen eben dieser, ich sag mal, Weltdiktatur unter dem Antichrist. Wir haben auch vor allem gesehen, dann das Hervorkommen der Hure Babylon. Und wir haben vor allem gesehen, wie Gott das alles mit Zorn beantwortet, wie das Prinzip Gottes immer das gleiche ist, dass auf diese apokalyptischen Reiter plus diese Folge immer praktisch mit seinem Zorn und mit Gericht antwortet. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, der sich jetzt wieder massiv auf dieser Erde abspielen wird, und zwar, es wird jetzt etwas passieren, wo diese Zorngerichte Gottes auf den Höhepunkt kommen. Das wird ein Tag sein, und in der Bibel unterscheidet man relativ deutlich zwischen dem Tag des Herrn und einem Tag des Herrn. Und der Tag des Herrn, das ist die Gerichtsperiode, die in der letzten Tag, der wird eher allgemein dargestellt, im letzten Tag münden wird. Das wird dieser Tag sein, der sichtbare Wiederkunft Jesu Christi. Und die Bibel beschreibt es eindeutig, wie das abläuft. Und sie sagt auch ganz klar, praktisch, die Entrückung löst den Tag des Herrn aus, das heißt die Gerichtsperiode. Und der Schluss, das ist dieser Tag, der allgemein als ein Tag des Herrn beschrieben wird, wo dann, wenn ich die Schrift richtig verstehe, gegen Abend der Herr Jesus sichtbar wiederkommt auf der Ölberg in Jerusalem. Und wir sind jetzt an dieser Passage angelangt in der Offenbarung. Ich habe das Schaubild dazu mitgebracht, das ist ja ein altes Ding eigentlich, aber es ist einfach nochmals, damit sich einigermaßen vergegenwärtigen kann, was passiert. Dass einfach die Heilsgeschichte ein totales Zentrum hat, als nämlich der Herr Jesus praktisch Fleisch wird, dass er ins Fleisch kommt, er, der präexistent war, der vorher im Himmel war beim Vater, dass er Mensch wird, das Opfer für die Sünde bringt, aus dem Tode aufersteht und dann kommt die Gemeindezeit. Die Zeit, wo wir mittendrin sind und wo wir, sagen wir, kurz vorm Ende stehen, so wie ich es richtig sehe. Und dann die Entrückung der Gemeinde. Die Gemeinde begegnet dem Herrn Jesus im Luftraum und wird gleichzeitig dann mit ihm im Himmel das Preisgericht Jesu Christi erleben. Das heißt, dann wird jedem Gläubigen letzte Gerechtigkeit gegeben werden. Auf der Erde wird die schlimmste Zeit, die es jemals gab, auf der Erde sich abspielen. Die zweite Hälfte der Danielschen Jahrwoche, diese 3,5 Jahre, diese 42 Monate oder 1260 Tage, das wird furchtbar sein, wenn der Teufel in Menschengestalt, in der Gestalt des Antichristen hier auf der Erde ist und gleichzeitig vor oben die Zornschale Gerichte und die Zorngerichte einschlagen. Ab Offenbarung 12 wird ja der Teufel samt seinen Heeren aus dem himmlischen Bereich, und es ist wichtig zu sehen, dass ein Teil des Himmels so war, dass der Teufel Zutritt hatte, im Thronsaal Gottes zum Beispiel, stand vorbei, er muss endgültig Himmel räumen und die Gemeinde zieht ein. Und dann am Ende, dieser letzte Tag, der löst etwas aus, und zwar die sichtbare Wiederkunft Jesu, wo der Herr Jesus auf der Ölberg wiederkommt. Und dann passiert praktisch der Schluss. Dann kommt das tausendjährige Reich. Dann kommt der große weiße Thron. Es gibt hier Auferstehung, also erst die erste Auferstehung der Märtyrer, dann die letzte Auferstehung aller restlichen Menschen. Und dann kommt praktisch das Ende, 4 Orte, Himmel, Hölle und aus dem Himmel, das Zentrum des Himmels, Neue Jerusalem plus die neue Erde. Und dann kommen wir dann dazu, dann brechen die Ewigkeiten der Ewigkeiten an. Und mir ist jetzt nur wichtig, wir sind jetzt praktisch hier mit Ziffer 8, 9, A, 9, B, das heißt, wir sind hier jetzt bei dem Text, der Phase, wo die Wiederkunft Jesus sichtbar wird auf dieser Erde. Wo der ganze Zirkus, was sich auf dieser Erde abspielt, beendet wird. Wo nach dem Zeugnis der Schrift sich selbst die Vegetation verändern wird. Wo der Teufel gebunden wird. Wo dann letztendlich Kinder mit Giftschlangen spielen. Wo letztendlich
Löwen nicht oder Kuh Gras frisst. Also es wird sich eine totale Veränderung auf dieser Erde ergeben, sowohl in der Atmosphäre, in allem Möglichen. Und der Jesus wird als König auf der Erde herrschen. Das heißt, das tausendjährige Reich kündigt sich an. Aber jetzt bevor das passiert, passiert etwas. Jetzt kommen wir zu Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist begleitet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Die Heere im Himmel folgen ihm nach auf weißen Pferden und sie waren begleitet mit weißer reiner Leinwand und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heiden mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stabe weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, der rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes, um zu verzehren das Fleisch der Könige und das Fleisch der Heerführer, und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen, mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen, und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. Das heißt, hier wird die sichtbare Wiederkunft Jesu sehr drastisch beschrieben. Aber wir möchten den Text doch zuerst auch von den geistlichen Hintergründen her ansehen und nicht in erster Linie vom prophetischen direkten Geschehen. Und zwar, wir haben hier jetzt in Vers 11 wiederum der Himmel ist geöffnet. Also wir sehen jetzt wieder aus der Perspektive des Himmels. Und jetzt siehst du plötzlich, jetzt kommt ein weißes Pferd. Und jetzt haben wir den Unterschied. In Offenbarung 6, Vers 2 hatten wir einen ähnlichen Vorgang. Das war bei dem Vorgang, da hieß es, ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, es wurde ihm eine Krone gegeben und er zog aus als ein Sieger, um zu siegen. Und da kommen lauter Gerichte. Das heißt, dieser erste weiße Reiter in Offenbarung 6 ist der Antichrist. Und darum ist er auch unbenannt von Namen. Darum wird er im Rahmen der Gerichte dargestellt. Wir haben also hier die Fälschung. Anti heißt ja im Griechischen nicht, so wie man es im Deutschen erwartet. Man sagt, Anti-Haltung ist eine Gegenhaltung, wahrscheinlich teilweise richtig, aber die Grundbedeutung von dem Wort bedeutet anstelle von. Das heißt, wir haben hier den falschen Christus, wir haben hier den Antichrist. Und die Bibel sagt, er wird einen Siegeszug über die ganze Erde antreten, das heißt, er verführt die ganze Menschheit zusammen mit dem falschen Prophet durch Zeichen. Es muss uns zu denken geben. Ich treffe immer wieder junge Brüder aus Gemeinden und es ist oft so, das ist ungeheuer schwer. Du bist geprägt von den Medien, du bist geprägt vom Visuellen, du bist geprägt vom Idealismus, auch von der Jugend. Und oft ist hier einfach, ich sag's mal so, eine relativ große Offenheit für Zeichen. Wir haben ja die Zeichen studiert. Die Bibel sagt, es gibt nichts Gefährliches in der Endzeit wie Zeichen, weil der Antichrist und der falsche Prophet die gesamte Menschheit durch Zeichen verführen werden. Und die Bibel sagt ja ganz klar, die echte Zeichen der Apostel kommen in der Endzeit als Fälschung zurück. Aber hier der Gegensatz. Es heißt hier, jetzt sieht man wieder ein weißes Pferd. Das ist der richtige Christus, das ist der Herr Jesus. Jetzt wird er ganz klar betitelt, dass man weiß, um wen es sich handelt. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft. Und dann kommen die Bilder, die wir kennen aus Offenbarung 1. Der Augen hat wie eine Feuerflamme. Und da wird der Herr Jesus so beschrieben, dass jeder Irrtum ausgeschlossen ist. Wir haben es mit dem Herr Jesus zu tun. Und jetzt kommen seine ganzen Eigenschaften. Es wird hier nochmals betont, was der Erlöser bedeutet. Und die Bibel sagt hier der Treue. Ich lese uns mal aus der Schrift die Parallele dazu. Offenbarung 3, Vers 14. Dort wird der Herr Jesus wieder vorgestellt. Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Und hier wird wieder betont, jetzt kommt dieser Treue, der gleichzeitig, das ist von letzter Bedeutung, der Wahrhaftige ist. Der Jesus sagt nicht umsonst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und hier haben wir etwas. Und der Kampf in der Endzeit, auch für die Gemeinde Jesu, der wird von letzter Bedeutung sein. Was wir für eine Haltung einnehmen, und zwar zu der Aussage vom Wort Gottes. Ob wir zum wahren Erlöser letztendlich ein Verhältnis aufbauen, wo wir uns vollständig bewusst sind, dass er treu ist. Es werden Situationen auf uns alle zukommen in der Endzeit, wo wir uns nur noch auf die Treue Gottes verlassen können, auf die Treue des Herrn Jesus, wo letztendlich auf dieser Erde nichts mehr gehen wird, weil die Menschen katastrophal sein werden. Es werden in der Endzeit führende Leute, auf die man sich verlassen hat, einfach umkippen, geistlich. Wir erleben das jetzt schon jahrelang, wo führende Leute, wo man geglaubt hat, sie sind glasklar, plötzlich umkippen. Du ahnst es gar nicht, mit einem Schlag sind sie weg, wechseln das Lager. Da kommt dann Jeremia 17, verflucht sei, wer sich auf Menschen verlässt. Das heißt, diese Menschenabhängigkeit wird Gott auch richten und zur Reife bringen, also gerichtsreif machen in der Endzeit. Es wird so sein, darum betont es Gott. Der Herr Jesus ist der Treue, er ist der Garant der Treue des lebendigen Gottes und wir werden lernen müssen, uns auf seine Treue zu verlassen. Wir werden lernen müssen, vor Gott zu stehen. Ich habe gestern ein selbstverständliches Gespräch gehabt. Mir ist es selber wieder bewusst worden. Manchmal musst du den Menschen sagen, im Prinzip stehst du allein vor Gott, da hilft dir niemand. Und wenn die Schwester X sagt, du bist der Liebste und es ist alles in Ordnung, dann ist das gar nichts. Und wenn der Bruder Y das Gleiche sagt, dann ist das völlig egal. Die Frage ist, was sagt Gott? Wir stehen vollkommen allein vom lebendigen Gott. Und der Mittler zwischen dem lebendigen, unsichtbaren Gott, der in uns zugängliche Lichte wohnt und uns armselige Menschen ist sein Sohn, der Herr Jesus. Und die Bibel sagt, er ist von letzter Treue. Wenn wir nicht lernen, vor ihm zu stehen, dann wird es in der Endzeit schwierig, weil wir können uns auf Menschen nicht verlassen. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen nicht, wer übrig bleibt. Wir wissen nicht, wer überwindet. Wir wissen nicht, was am Schluss rauskommt. Ich gehöre nicht zu den Brüdern, die sagen, es wird alles in Ordnung sein, der Herr wird alle durchbringen. Das glaube ich gerade nicht. Sondern die Erfahrung hat gezeigt, dass sie umkippt. Die Bibel hat gezeigt, dass es tatsächlich ein Drittel sein wird in der Endzeit, das kippt. Aber wenn man das sieht, dann frage ich mich manchmal, ob das nur ein Drittel ist, was gibt. Aber hier ist wichtig, wir werden uns auf die Treue Jesu verlassen müssen. Und darum wird er hier offenbart als der Treue. Nochmal bei seiner Wiederkunft, Rückblick. Er ist der Treue, der uns bis zu diesem Punkt durchbringen wird. Und die Bibel sagt, er ist der Wahrhaftige. Das heißt, jetzt kommt der nächste Punkt, der ist genauso krass und gravierend in der Hinsicht. Wir werden verstärkt durch die Medien, verstärkt auch durch die gläubigen Kreise, werden ein Problem bekommen. Und zwar, die Menschheit wird immer mehr darauf getrimmt, dass sie was anderem glaubt als im Wort Gottes. Ich habe gesehen, wie die Brüder, die massiv sich zu der Bibel gestellt haben, plötzlich, wenn es hart auf hart ging, einfach ausgewichen sind. Und hier sagt er ist der Wahrhaftige. Und die Bibel sagt, er ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Sein Geist ist der Geist der Wahrheit. Wir werden lernen müssen, in der Endzeit nicht nur uns vollständig auf die Treue Jesu Christi zu verlassen, sondern wir werden was Zweites lernen müssen, um hier letztendlich auch den Endzeitkampf, der uns noch bevorsteht, bis zu unserer, sagen wir, Wiederkunftserfahrung, nämlich zu der Entrückung, zu bestehen. Das wird sein, dass wir uns daran gewöhnen. Ich versuche das schon seit Jahren, mich einzuüben. Nur das zu glauben, was die Schrift sagt. Nicht das zu glauben, was die großen Brüder sagen. Nicht das zu glauben, was die Kommentare sagen. Nicht das zu glauben, was seit der Christenheit in den Konzilien letztendlich geschrieben wurde. Nicht das zu sagen, was Gemeingut der Christenheit ist. Teilweise hat die Christenheit bereits 180 nach Christus einen brutalsten Verfall gehabt. Schon Schüler der Apostel sagte, da beginnt der Frühkatholizismus, das ist das richtige Abendmahl, wo der Bischof dabei ist. Die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, die Gläubigen haben sich getroffen, hin und her in den Häusern, haben das Brot gebrochen. Keine Spur von so einem Gedanke. Schon Schüler der Apostel haben so, ich sage mal, so irre Lehre verbreitet. Das heißt, der Mensch ist einfach, wenn er nicht in der direkten Gegenwart Gottes lebt und absolute heilige Ehrfurcht vom Wort Gottes hat, das als letzte Instanz nimmt und sich nur auf die Wahrheit des Wortes Gottes verlässt, ist er anfällig. Und dann ist jeder Mensch, das steckt im Fleisch drin, hat eine gewisse Menschenfurcht. Man will die anderen nicht ärgern. Und oft haben wir den Mut nicht, sich gegen bestimmte Dinge zu stellen, auch Lehre. Wir werden lernen müssen, nur der Schrift zu glauben. Wie er feststellt, ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, wo ich mich entschlossen hatte, auch in der Verkündigung, keine theologischen Formeln mehr zu benutzen, keine theologischen Ansätze, keine Dogma, keine Glaubensbekenntnisse, es ist alles zu verworfen, alles weg. Ich habe plötzlich festgestellt, die Bibel reicht. Ich habe nichts vermisst. Die Bibel ist so klar, von ihrem Ausdruck, von ihrer Darstellung her, dass du wirklich nichts brauchst wie die Heilige Schrift. Das ist natürlich nicht falsch. Das Umfeld der Bibel zu studieren, die Zeitgeschichte. Es ist nicht falsch, das alles zu kennen, habe ich gar nichts dagegen. Bloß glaube, tue ich bloß, was die Bibel sagt, nicht das, was mir die Menschen vorkaut. Das ist auch der Grund, warum ich bis heute noch nie ein Lehrbuch, ich habe nie ein Lehrbuch gelesen. Ich habe keinen Draht zu dem. Ich will nicht wissen, was die Menschen sagen, als ich das selber gucke. Ich gucke in Lehrbüchern nach, aber ich lese sie nicht. Das Problem ist einfach, die Bibel reicht. Die ist so geschrieben, wenn jemand ehrlich vor Gott ist, die ist so klar und in einigermaßen gute deutsche Übersetzung aus, so kommt der Urtext so klar raus, dass du wirklich siehst, was gemeint ist. Gar keine Frage. Und darum wird der Herr Jesus geoffenbart als der Wahrhaftige. Wir müssen lernen, uns nur auf die Wahrheit des Wahrhaftigen, auf sein Wort zu verlassen. Aber jetzt kommt nochmal eine ganz klare Aussage, der in Gerechtigkeit richtet und kämpft. Wir müssen auch akzeptieren, dass alles, was Gott der Vater durch seinen Sohn Jesus Christus tut, und er sagt ganz klar, und das ist ein ganz gravierender Punkt, alles Gericht, auch das Gericht über diese Welt, wo insgesamt die Hälfte der Menschheit sterben wird, wo vor Israel zwei Drittel sterben werden, diese Gerichte hat er dem Sohn übergeben. Und jetzt kommt nochmal was ganz klar, wo die Bibel sagt, das heißt, übersetzt in Alltagsdeutsch. Egal, was hier passiert, wir müssen uns vergegenwärtigen. Drei Dinge sind wichtig für die Endzeit. Der Herr Jesus ist absolut treu. Er wird nichts tun, was seiner Treue widerspricht. Er ist absolut die Wahrheit. Alles, was er tut, ist in Wirklichkeit das Reale. Das, was nicht real ist, ist letztendlich das Teuflische, die Lüge. Er ist der einzige Reale in dieser Welt. Und das Nächste, was er tut. Und wenn die Atombomben auf Deutschland fallen, was er tut, ist gerecht. Das heißt, Gott wird so richten, wie es recht ist. Und der Jesus wird das Gericht seines Vaters so ausführen, wie es recht ist. Und wir werden sagen müssen, egal was du tust, auch mit Deutschland, du hast recht. Ihr wisst ja die Geschichte von Wilhelm Busch. Als die Bombe auf Essen fielen und sein Pfarrhaus niederbrannte und er in die Ruine stand und plötzlich da stand und der Schmerz, wie er sah, wie alles kaputt ist, und plötzlich hat er nachgedacht. Da fiel ihm, das war der Heilige Geist, der ihm das in Erinnerung gebracht hat, fiel ihm eine Bibelstelle ein. Gibt es auch ein Unglück in der Stadt, dass der Herr nicht wirkt? Und dann hat er angefangen zu beten und hat gesagt, Herr, hast du mein Haus angebrannt? Und dann sagt er, halt. Da wurde er plötzlich ruhig und sagt, du darfst das. Und ich denke, die Haltung, die muss man sich vergegenwärtigen. In der Endzeit. Es kann sein, wenn Gott diese Nation richtet, und die Deutschen sind gerichtsreif, genauso wie die Europäer, genauso wie die Amerikaner, genauso wie der Rest dieser Welt. Man darf nicht glauben, dass wenn das Gericht Gottes kommt, dass die westlichen Nationen nicht trifft, sondern bloß die anderen. Es wird uns Westliche genauso treffen, ohne Anzahl der Person. Da muss man ganz nüchtern sehen. Da kann es sein, dass auch Gläubige trifft. Aber was, das ist wichtig. Er richtet in Gerechtigkeit und er kämpft praktisch so, wie es vor Gott recht ist. Das heißt, wir müssen uns ganz nüchtern vergegenwärtigen, was er tun wird, ist recht. Keine Spur von Hader darf im Herzen eines Gläubigen sein, wenn sowas passiert. Das heißt, wir müssen uns innerlich rüsten für das, was in der Endzeit voll passiert. Die Bibel betont es. Und so wird der Herr Jesus beschrieben bei der Wiederkunft. Das Nächste, was hier ganz gravierend ist, Offenbarung 1,14 haben wir ja Parallelstelle. Und zwar, ich denke, dass das etwas ist, was für uns auch wesensmäßig sein wird. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, dass wir letztendlich uns vor allem vor etwas trennen müssen, von der Sünde der Pharisäer. Das heißt, wir brauchen nicht zu heucheln. Heuchelei ist die Sünde der Pharisäer. Wir müssen lernen, vor Gott in einer wirklichen Wahrhaftigkeit zu leben. Ehrlich und aufrichtig vor Gott zu leben, aus einem ganz einfachen Grund. Er hat Augen wie Feuerflamme. Es wird sich in der Endzeit ein Gläubiger nicht leisten können, sagen wir mal, ein Theater zu spielen oder unecht zu sein oder zu heucheln oder sonst etwas. Es wird wie die Spreu ihrer Feuerflut wird es sich praktisch auflösen, wenn einmal die Endzeitgerichte kommen. Wir müssen lernen, ehrlich und aufrichtig vor Gott zu stehen. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das Nächste, was die Bibel sagt, er hatte viele Kronen auf seinem Haupt. Ich lese uns dazu Hebräer 2, 7 und 9. Du hast ihn für kurze Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über das Werk deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, dass er ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der für kurze Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Und zwar müssen wir uns einfach nochmal vergegenwärtigen. Die ganze Herrlichkeit der Erlösung ist an die Person Jesu gebunden. Und er zeigt uns hier nochmal etwas. Er zeigt nicht nur, dass der Herr unseren letzten Herzenswinkel kennt, sondern dass er letztendlich auf dem Haupt diese Krone hat, dass er gekrönt ist mit Herrlichkeit und dass letztendlich, wenn ein Gläubiger etwas will und der Mensch ist angelegt, und das ist Tatsache, jemand zu bewundern. Der Mensch ist angelegt, letztendlich jemand zu anbeten. Das ist auch der Grund, warum es Götzendienst gibt bei den Umgekehrten. Im Herzen drin, die Ewigkeit ist in unser Herz gelegt. Jeder Mensch hat von der Anlage her das Bedürfnis anzubeten. Und wenn er Gott nicht anbetet, betet der Teufel an, sag ich mal hart. Weil es bloß in der Form des Egos ist, wenn er sich selber beweihräuchert. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch lesen habt, Tod eines Gurus. Das war auf dem Höhepunkt, wo er dann vor der Spiegel guckt und sich selber angebetet hat. Durch das läuft es raus. Stand der Irrsinn. Das ist jetzt kurz vor, bevor man umschnappt, wenn man sich selber anbetet im Spiegel. Zum Glück hat er sich bekehren können. War voll in der Finsternis. Aber hier ist etwas Wichtiges. Wir müssen uns sehen. Und bewusst sein. Wir müssen wirklich in uns reinsehen und uns bewusst sein. Diese Anbetung, diese Bewunderung, wo ein Mensch Herrlichkeit will. Das ist doch das, was die jungen Leute dazu bringt, dass sie für diese komische, sage ich mal, Idole schwärmen. Wo man nur den Kopf schütteln kann. Warum hängen die jungen Poster auf? Ihr müsst einfach mal gucken, auch was die Älteren, was sie tun, Hobbys, alles, hat alles sein Hintergrund. Man sucht etwas Idealistisches, man sucht letztendlich etwas, wo man verherrlichen kann, man sucht Anbetung. Aber der Kult über Fußball ist gar keine Frage. Fußball ist im Prinzip ein Einfachspiel. Wenn man da so einen Kult draus macht, das hat Hintergründe. Also müsst ihr mal die Menschen in der Massenhysterie beobachten, seht ihr auch bei Hitler, was ein Mensch passiert, wenn es dem Teufel gelingt, Ersatzanbetung zu installieren. Und da müssen wir uns bewusst sein. Fast alles, was wir hier erleben auf dem Sektor, wo Massenhysterie ist, wo Hysterie ist, wo wirklich die Menschen beginnen, Idole nachzulaufen, hat mit Ersatzanbetung zu tun. Und jetzt betont er nochmals die Herrlichkeit Gottes. Wo Gott wollte, dass letztendlich die Bewunderung des Gläubigen ist, wo Gott wollte, dass die Anbetung geschieht, nämlich durch den Sohn zum Vater im Himmel, hier wieder Wer ist es? Er, unser Haupt, der auf seinem Haupt diese Krone hat und dem diese ganze Bewunderung gehört. Das ist das, was Gott wollte. Das muss uns klar sein. Wir müssen in der Endzeit auf die Treue Gottes vertrauen. Wir müssen uns ganz, also wirklich krass bewusst sein, dass nur das Wort Gottes uns schützt, wenn wir uns da radikal dran halten. Wir müssen uns bewusst sein, dass Gott keinen Fehler machen wird, auch nicht in der Endzeit. Wir müssen uns bewusst sein, dass unsere Herzen vollständig durchleuchtet, uns vollständig kennt und dass er auch vor Gott ausersehen ist, dass dort der Gläubige seine Begeisterung hinrichtet. Das müssen wir einfach sehen. Der Gläubige darf, ich sage es einmal so, voll Anbetung und voll letztendlich Bewunderung für den Herr Jesus sein. Er soll es sogar. Da wird er schon nichts Falsches machen. Das ist schon mal wichtig. Das ist der Wille Gottes, dass man so vorgeht. Und wenn man in der Endzeit in die Ecke geht, dann wird man das Richtige tun. Dann wird man die richtige geistliche Haltung einnehmen. Dann wird man die richtige Herzenshaltung bringen. Und weiter heißt es dann, er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Philipper 2, Vers 9. Sagt Schrift, darum hat ihm Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Und trotzdem gibt es noch ein Geheimnis. Trotzdem gibt es noch einen zweiten Namen, den niemand kennt als der Herr Jesus allein, der dann in der Ewigkeit einmal hier geoffenbart werden wird. Das heißt, hier ist das Geheimnis Gottes und wir dürfen etwas nie vergessen. Wir denken manchmal so kurzsichtig und begreife nicht, was in der Wirklichkeit geschah. Ich habe es nicht auf dem Zettel. Aber ich lese einfach nochmal eine Stelle. Und zwar aus Kolosser 2. Vers 2 und 3. Damit ihre Herzen ermahnt, in Liebe zusammengeschlossen, mit völliger Gewissheit bereichert werden. Zur Vollerkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. Also es gibt eine Vollerkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und seines Christus, seines Erlösers, seines Sohnes. Und jetzt erklärt die Bibel, was das beinhaltet. In welchem, das heißt jetzt ganz eindeutig, nämlich in Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und das müssen wir jetzt einfach hier nochmal uns ganz klar vergegenwärtigen, was hier praktisch passiert. Und zwar, wir haben hier den Sohn Gottes. Und dieser geheimnisvolle Name, der beinhaltet für die Ewigkeiten noch unendliche Geheimnisse. Alle Geheimnisse Gottes sind in Christus geoffenbart. Jetzt müssen wir die Gläubigen einfach fragen. Ich frage es einfach aus der Praxis raus. Ich frage es, wie es mir manchmal geht, wie es den Gläubigen geht. Es gibt Situationen, wo die Gläubigen in eine Versammlung gehen und sagen, weiß ich doch alles. Kenne ich doch alles. Wo alles schal wird, weil es normal wird, weil es flach wird, weil es gewöhnlich ist. Und das ist der Punkt, wo der Teufel die Herzen der Gläubigen vernebelt mit dieser antichristlichen Zeitgeist Erscheinung mit dieser Welt, die da draußen ihr Theater spielt. Wo der Gläubige vielleicht enttäuscht ist von den anderen Gläubigen. Wo er letztendlich enttäuscht ist, weil es nicht so geht, wie er will. Und dann passiert etwas. Dann verliert er den Blick auf diesen Erlöser. Dann sieht er die Treue Gottes nicht mehr. Dann sieht er die Herrlichkeit Jesu Christi nicht mehr. Dann sieht er letztendlich nicht mehr, dass dort alle Geheimnisse sind. Und dass er die Person Jesu nicht ausloten wird auf dieser Erde. Dass er voll Spannung jeden Tag, wenn er seine Bibel aufmacht, ein Stück weiter in deine Geheimnisse geführt werden kann, wenn er wirklich sucht. Und die Bibel sagt ganz klar, das sind die Situationen, wo es für den Gläubigen dann bloß eine Botschaft gibt, die heißt, tu Buße. Das ist ganz klar, dann heißt tu Buße. Hebräer 12. Wir sollen wegsehen, da steht wegsehen ausdrücklich, und hinsehen auf ihn. Das heißt, wenn man wegsieht, dann beschäftigt man sich nicht mehr mit den Dingen dieser Welt, sondern beschäftigt sich mit dem Herrn Jesus. Das ist eine Grundhaltung. Und ich denke, das spielt eine riesige Rolle, wenn man hier sieht, wie er uns geoffenbart wird mit diesem geheimnisvollen Namen, den niemand kennt. Also, dass hier noch bei weitem nicht das Ziel erreicht ist, auch für die Gläubigen, sondern dass wir unendliche Herrlichkeit haben. Ich habe gesagt, ich bin jetzt 50. Also mir ist es inzwischen klar, ich werde, solange ich hier auf dieser Erde bin, egal wie alt ich werde, ob ich dann, sagen wir, jung, mittelalterlich oder ganz alt werde, spielt überhaupt keine Rolle. Und zwar, ich werde das, was hier die Bibel mir bietet, an den Geheimnissen des Christus hier ausloten können. Es wird mir gehen wie allen Gläubigen, wir werden auf die Ewigkeit warten müssen, wo Gott der Vater uns den Rest dann voll zeigen. Dann werden wir da sitzen und staunen. Manchmal fragt man ja, was werden wir im Himmel tun? Eins ist mir klar, was wir im Himmel tun werden. Völlig egal, wie es geht, staunen werden wir. Staunen werden wir, und ich befürchte halt was ganz Schlimmes. Ich befürchte, wir werden staunen, was wir nicht gesehen haben. Ich befürchte, wir werden staunen, wie dumm wir waren. Wie vernagelt, wie gleichkariert, wie menschlich, statt an der Herrlichkeit Jesu Christi uns zu weiden. Mir wird eine Sache nicht aus dem Kopf, ich habe von der Predigt etwas gehört, dann wird auch diskutiert, was der Mensch braucht, was man in der Versammlung machen soll, ob man ihnen etwas bieten soll, ob man hier Action machen soll, ob Kräfte sein sollen. Und der Prediger hat einen ganz einfachen Satz gesagt, er hat gesagt, ich predige ihnen Christus und sie sind zufrieden. Der Herr Jesus ist das Mittel Gottes des Vaters, als Mittelerfüllungszeichen, das von Gott verordnete Mittel, dass meine Seele zur Ruhe kommt. Er ist der verordnete Erlöser, der mich zur Ruhe bringt, wo ich zufrieden bin, wo ich mein ganzes Herz stille werde, auch bezüglich der Anbetung, mein ganzes Herz stille werde, bezüglich der Bewunderung, wo mein ganzes Herz zur Ruhe kommt, wo ich zufrieden bin und in dieser Welt leben kann, als vernünftiger Mensch. Und es ist wie eine Offenbarung, mit jedem Vers wird es radikaler und herrlicher. Und jetzt bringt es und sagt, und er ist begleitet. Und das ist ja auch bei den Menschen, die Kleider, das sind letztendlich ist etwas, wo du raus was zum Ausdruck bringst. Und er ist begleitet, und was hat er? Was ist das, was er noch außen zeigt? Das sind blutgetauchte Gewand. Das heißt, er zeigt uns hier Offenbarung 7, Vers 14. Das, was die größte Offenbarung Gottes war, ist, dass er durch das Blut des Lammes, durch das Blut des Gottmenschen, durch einen Mensch, der die Wirklichkeit vom Wesen her der Sohn Gottes ist, also das gleiche Wesen hat wie der Vater, der in der Ewigkeit beim Vater war, von den Ewigkeiten her, und der dann Mensch geworden ist, und dass dieser Mensch, der gleichzeitig vom Geist her Gott war, vom Körper her aber ein normaler Mensch, hat ein richtiges Blut, dass die Erlösung über dieses Geheimnis geht, dass dieser Gottmensch, dieser Christus, Blut vergießt. Und dass das Vergießen dieses Blutes, nachdem es in himmlischer Heiligtum ist, so gewaltig und so ausreichend ist, dass es alle Sünder einer sünderverderbten, bösartigen Menschheit bis in alle Ewigkeit hinein austilgen kann. Gibt es etwas Herrliches? Das Blut des Lammes ist die größte Offenbarung der gesamten Schrift. Es beginnt von der ersten Seite an, wo der Sündenfall geschah, dass Adam und Eva Rückgrat bekommen haben, dass Blut vergossen wurde. Dann kommt stellvertretende Opfer vom Abraham. Wir haben dann die ganze Sache, wir haben es am Sonntag ja gesehen, von der Beschneidung von diesem Blutsbräutigam, wo letztendlich Zipporah das Kind beschneidet. Wir haben dann das Passa. 2. Mose 12, Auszug durch das Blut des Lammes. Und die Blutsoffenbarung geht voll durch. Wenn man jetzt einfach einen Sprung macht am Schluss der Bibel, Sacharja, was heißt, es wird ein Born eröffnet sein gegen Sünde und Ungerechtigkeit. Was ist das Blut des Lammes? Und dann im Neuen Testament, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Das Lamm war das Opfertier, das Blut vergießt. Und dann steigert sich die ganze Zeit bis hinein in die Offenbarung immer wieder die gleiche Botschaft. Das Blut des Lammes, das Blut des Lammes. Da hämmert uns Gott etwas ein. Er ist der Treue, er ist der Wahrhaftige, er ist der zu Verherrlicher ist. Er ist letztendlich der, der mit Gerechtigkeit kämpft. Er hat die Krone. In ihm ist jedes Geheimnis und er ist der, der die größte Offenbarung dieser Menschheit bringt, das Blut. Und das hätte er wie Gott der Vater nochmal zum Schluss. Ein gutes Buch hat er mit der Handlung, aber das heißt ja immer wirklich gutes Buch. Das habe ich auch mit Erstaunen festgestellt, wo du dann wirklich sag mal, nochmals gepackt wirst, wenn man ein gutes Buch schreibt. Ein Buch, wo ausgeht wie Sonntag, der Schieß ist ein schlechtes Buch. Sondern ein gutes Buch hat immer vorne ein Prolog, das heißt ein Vorspann, der dich praktisch, sag's mal so, nervös macht, wo du wissen willst, wie es weitergeht. Und es hat einen Schluss, der dich vollständig befriedigt. Das ist ein gutes Buch. Am Schluss kommen nochmal diese ganze zentrale Wahrheit. Und genau so macht es die Bibel. Sie bringt zum Schluss, zum Prolog, wo es zu Ende geht, bringt sie nochmals diese große Erlöserwahrheit. Sie zeigt nochmals, wir haben diesen gewaltigen Erlöser, der uns erlöst hat mit seinem kostbaren und teuren Blut. Und dann setzt sie den Schlusspunkt und sagt, und sein Name heißt das Wort Gottes. Johannes 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war hingewandt zu Gott, und Gott war das Wort. Da zeigt er, der Titel Jesu ist das Wort Gottes, da steht im Griechischen Logos. Und Logos ist in der Regel, wird in der Regel in der Bibel sehr viel für das geschriebene Wort gebraucht. Es gibt einen zweiten Ausdruck, der heißt Rema, der hat eine vielfältige Bedeutung, der bedeutet zum Beispiel Sache, Gerichtssache, Ausspruch. Und der ist oft für den Ausspruch, für das aktive Wort gebraucht. Aber Logos ist das Wort Gottes, die Offenbarung. Und wir haben das, was in der Bibel geschrieben steht, ihre Person geoffenbart, und der Herr Jesus selber ist das Wort Gottes, das fleischgewordene Wort Gottes. Und damit setzt er uns den Schlusspunkt. Wenn der Gläubige sich um etwas zu drehen hat in dieser Endzeit, wenn der Gläubige etwas als absolutes Zentrum seines Lebens braucht, dann ist es, dass er sich um diese geistliche Wahrheit, um die Treue, die Wahrhaftigkeit, die Person Jesu, seine Herrlichkeit, sein Gerichtshandel, das vergossene Blut, um das alles dreht. Und auf dem Höhepunkt sagt die Bibel das Wort Gottes. Das heißt, das ist die Quelle, wo ich alles herweise. Wie geht denn der Paulus vor, wenn er beweist? Er sagt, dass er auferstanden ist aus den Toten, Komma, nach der Schrift. Dass das und das passiert ist, Komma, nach der Schrift. Das heißt, die Heilige Schrift, die Bibel, das drückt uns hier Gott in die Hand und sagt, das ist das, was hier wesentlich war. Das ist der Prolog, das ist letztendlich hier nochmals die Wiederholung vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu. Die Person Jesu bestrahlt aus allen Ecken vom Wort Gottes her. Mit dem Zentrum des Vergießen des kostbaren und teuren Blutes, durch das wir erlöst sind. Nachdem er hier genau das gleiche macht wie Kapitel 1, er stellt strahlend den Erlöser vor. Und im Zentrum ist immer der Herr Jesus, wenn es sauber läuft, wenn der Heilige Geist wirkt, dann ist der Herr Jesus im Zentrum. Ist gar keine Frage. Man kann eine Gemeinde ganz leicht prüfen. Wenn mich jemand fragt, sind die sauber? Das ist ganz einfach. Du musst nur reinsitzen, musst nur ein paar Versammlungen dir anhören, dann hörst du zu, ob im Zentrum der Herr Jesus und sein Blut ist, und dann weißt du, wo du stehst. Wenn was anderes im Zentrum ist, dann wird es schwierig. Das bedeutet ganz einfach, dass denn nicht der Heilige Geist letztendlich das tun kann, was er gern tun will, nämlich letztendlich Christus beleuchten. Einfach. Dann weißt du auch, wo du stehst, wo die andere steht. Aber hier ist ein entscheidender Punkt. Christus wird geoffenbart, Christus wird in den Mittelpunkt gestellt. Der Herr Jesus ist nur strahlend als der Erlöser da. Und jetzt wird beschrieben, was bei dieser Wiederkunft passiert, Vers 14. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden und sie waren begleitet mit weißer und reiner Leinwand. Und hier haben wir einen ganz entscheidenden Punkt. Wir sehen es nachher. In Sacharja 14 geschieht diese Wiederkunft. Ich lese uns einmal die ersten 5 Verse, die das letztendlich beschreiben. Sacharja 14 beschreibt ganz krass diesen letzten Tag der Gerichtsperiode, diesen letzten Tag vor der Wiederkunft. Ich beschreibe es. Das ist dieser eine Tag des Herrn. Siehe, es kommt ein Tag des Herrn, nicht der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn sind die 3,5 Jahre, die zweite Hälfte der Danielschen Jahrwoche. Sondern wenn die Bibel den letzten Tag für diese Gerichtsperiode meint, sagt sie ein Tag. Und es kommt ein Tag des Herrn, da man deine Beute in deiner Mitte verteilen wird. Da werde ich alle Nationen bei Jerusalem zum Kriege versammeln. Wir wissen aus dem Joel, wir sehen es nachher, dass dort im Tal Josaphat die Kriegsheere zusammengezogen werden. Auch gegen Jerusalem, auch vor allem die Kriegsheere der Nachbarn, werden ausdrücklich genannt. Und dann praktisch lässt Gott zu, dass sie Jerusalem antreffen. Die Stadt wird erobert werden. Die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet. Die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft wandern. Der Rest aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Das heißt, Jerusalem erlebt eine Niederlage. Es muss klar sein, wenn man Prophetie sieht. Jerusalem kriegt nochmal eine fürchterliche Niederlage. Das heißt, Jerusalem wird nochmals von den Gegnern erobert. Steht hier glasklar. Dort wird Hefürstadt deportiert. Also, gell, wenn man hier Prophetie, man sagt, das ist immer so wunderbar. Man muss genau lesen. Und Jerusalem wird nochmal erobert und die Hälfte der Leute wird deportiert. Die kriegen eine furchtbare Niederlage. Aber jetzt kommt der Unterschied. Der Herr wird ausziehen. Und wenn ihr das Alte Testament seht, dann seht ihr, wie in Israel immer wieder Gott selber ausgezogen ist, um zu streiten gegen die Feinde Israels. Wird ausziehen und streiten gegen jene Nationen, wie der einst am Tage der Schlacht. Genauso wie er im Alten Testament gekämpft hat. Wie er einmal sagt, wenn du das Einherschreiten eines Menschen, das war jetzt bildhaft natürlich, in den Bäumen hörst, wenn du das Rauschen hörst, wie ein Einherschreitender, dann weißt du, dann ist der Herr ausgezogen und kämpft für dich. Wir wissen natürlich, dass diese ganze Offenbarung Gottes im Alten Testament nie Gott der Vater ist, der unsichtbar im unzugänglichen Licht wohnt, sondern dass immer der Sohn schon im Alten Testament war, der sich dort geoffenbart hat. Das ist ein wichtiger Punkt. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Das sind die Füße Jesu. Ich zeige es nachher, warum. Der vor Jerusalem gegen Morgen liegt, besser wäre, man würde übersetzen, gegen Osten liegt, da wird sich der Ölberg in der Mitte spalten, dass es von Sonnenaufgang nach dem Meer hin ein sehr großes Tal geben wird und so weiter. Und wir lesen nachher nochmal. Und dann heißt es, dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Und dieser Vers, Kapitel 19, ab Vers 11, das ist das, was hier beschrieben wird. Das heißt, jetzt kommt der Herr Jesus mit seinen Heeren aus dem Himmel wieder, mit den Heiligen, mit den Gläubigen. Und jetzt ist was ganz Interessantes. Jetzt ist alles weiß. Die Pferde, die Kleider, die Leinwand, alles ist weiß. Warum ist alles weiß? Jeder Gläubige, der hier mitkommt. Und die Bibel deutet das bloß an, wie das alles genau läuft. Ob die Gläubigen letztendlich sichtbar sein werden, in ihrer Auferstehungsleibe. Das wissen wir alles nicht, sagt die Bibel nicht. Aber etwas ist hier wichtig. Sie beschreibt aus himmlischer Sicht, vom Himmel her, also hinter der Kulisse, und sagt, sie sind alle weiß. Wisst ihr, Geschwister, wir sind alle gewaschen im Blut des Lammes, die wir gläubig sind. Aber wisst ihr, was wir für ein Problem haben? Wir sind nicht weiß. Wir sind zwar gewaschen im Blut des Lammes, aber ganz weiß sind wir nicht. Wisst ihr, warum? Es fehlt etwas. In 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9 beschreibt die Bibel zwei Kategorien der Sündenvergebung. Sie sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, das heißt, da funktioniert es zwischen uns Gläubiger, und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das heißt, wenn wir im Lichte wandeln, reinigt uns das Blut Jesu die ganze Zeit ununterbrochen, sonst hätten wir keine Gemeinschaft. Sonst könnte man keine Gemeinschaft miteinander mit Gott, dem Vater und seinem Sohn haben. Aber das heißt die ganze Zeit, wir sündigen viel mehr, als wir glauben. Wir haben die ganze Zeit Bedürfnis, wir haben Versäumnis, wir haben alles Mögliche, was einfach nicht in Ordnung ist. Wir haben dazu kurz gekommen, unser Leben ist so, dass es rein aus der Gnade geschieht. Fallen wir dann in krasse Sünde, kommt 1. Johannes 1, Vers 9. Und krasse Sünde möchte ich betonen, kann schon Lauheit sein, dass man da denkt, da muss ich zuerst einen umbringen. Weil eine Sünde, die in unser Bewusstsein dringt, ist eine krasse Sünde. Und in dem Moment sagt die Bibel, jetzt muss ich bekennen und dann reinigt mich das Blut wieder. Aber das bedeutet, dass unser Leben, zwar gereinigt durch Jesu Blut, Defizite aufweist. Und dass wir etwas brauchen, wo zuerst einmal wir beleuchtet werden, dass unser Zustand vollkommen vom Lichte Gottes durchleuchtet wird, dass wir, sagen wir mal, nochmal durchgecheckt werden. Und das passiert beim Preisgericht Jesu Christi, 2. Korinther 15, Römer 14, Vers 10, 1. Johannes 3, ab Vers 11, das Preisgericht Jesu Christi, wo wir dann im Himmel, das ist auf dem Schaubild oben, Ziffer 6 und 7, wo dann im Himmel das passiert, solange der Antichrist wütet auf der Erde, da wird uns letzte Gerechtigkeit zuteil. Wisst ihr, und da wird dann was rauskommen, da bin ich tief überzeugt. Ich weiß nicht, ob ihr die große Erweckung gesehen habt. Es gibt große Erweckungsprediger, die haben gepredigt und in dem Moment, wie die anfingen zu predigen, haben sie Leute bekehrt. Unerklärlich. Wenn du aber die genau untersuchst dann stellst du was fest. Da waren in der Regel immer Leute im Hintergrund, die völlig unscheinbar waren. Die Beter. Es gibt vor allem so einen Erweckungsprediger, gibt es einen Bruder, von dem hat fast niemand gehört auf der Welt. Der hat Nash geheißen. Da von dem wird erzählt, dass er mal bei Ungläubigen gebeten wurde, das war früher, war es ja frömer wie heute, zu Tisch zu beten. Der ist einfach hingegangen und hat inbrünstig zu Tisch gebetet, hat den Namen Jesu angerufen. Und es haben sich, glaube ich, 7 Stück an dem Tisch bekehrt. Und das war der Mann, der hinter dem Erweckungsprediger der Beter war, ein gewaltiger Beter. Es ist oft so, dass du ein ganz falsches Bild hast. Und im Preisgericht Jesu Christi wird letzte Gerechtigkeit werden. Da kriegt jeder das, was ihm zusteht. Da ist jeder in dem Zustand. Da wird wirklich Gerechtigkeit geübt. Und dann kommen die Gläubigen. Dann ist auch jedes Missverständnis, jedes zu kurz kommen. Dann ist alles weg, alles aufgearbeitet, alles geregelt vor Gott. Und wir kommen vollständig weiß. Da ist dann alles geregelt. Da ist alles im Lot. Und aus dem Grund kommen sie hier weiß. Es wird nochmal betont, Vers 15, aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heiden mit ihm schlage und er wird sie mit eisernem Stab weiden und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Also ich denke, das ist etwas, was man ganz klar sehen muss. Die Bibel redet immer wieder von Jesus, dass er zweischneidiges Schwert oder ein Schwert aus seinem Munde geht. Und ich weiß nicht, ob ihr ein zweischneidiges Schwert kennt. Ich war in meiner Jugend ein relativ, ja, früher haben wir gesagt, so ein kleiner Räuberhauptmann. Und zwar ich habe sehr viel mit Ritter, mit Cowboy, mit so Zeugs gespielt. Und dann weißt du, was ein zweischneidiges Schwert ist. Und das ist das Interessante. Die Bibel vergleicht immer wieder auch das Wort Gottes mit einem zweischneidigen Schwert. Das ist übrigens so interessant. Es gibt zwei Worte in der Bibel für Schwert. Machaira und Romphaia, also zwei verschiedene Worte. Das eine ist eher ein Kampfschwert, so ähnlich wie ein römisches Kurzschwert. Und was auch interessant ist, man kann das genauso gut statt zweischneidig völlig anders übersetzen. Und zwar zweimündig. Also zweimündig, jetzt nennen wir das Wort Gottes. Doppelmündig, zweimündig, zweischneidiges Schwert. Wenn ich das Schwert des Geistes, die Bibel nehme und ziehe das Schwert des Geistes und nehme es, um es zu gebrauchen, was passiert dann? Eine Schneide ist doch außen zum Angriff. Letztendlich, dass ich die Leute sage, die Bibel sagt, dass ich verkündige, dass ich alles möglich mache. Aber immer, egal was ich mache, zeigt eine Schneide auf mich. Ich muss immer zuerst mich selber richten. Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders und merkst gar nicht, dass du selber einen Balken drin hast. Und das ist das, was nochmal das zweischneidige Schwert, das aus dem Mund Jesu geht und sagen will. Das zweischneidige Schwert bedeutet für uns Gläubige, immer zuerst ist die Schneide auf dich gerichtet. Du musst dich immer zuerst durchrichten lassen vom Wort Gottes und dann kannst du anderen was sagen. Also ich muss mich immer zuerst der Bibel selber stellen. Das zweischneidige Schwert zeigt immer auf mich, zweimündig bedeutet sowohl zur Gnade als auch zum Gericht, zum Trost als auch zu der Bestrafung. Das heißt, es hat immer die zwei Komponenten. Das Wort wird mich immer durchrichten, wird mir aber immer auch der Trost geben. Das heißt, hier zeigt er mir mal durch sein zweischneidiges Schwert, er wird alles tun, was ich brauche, er wird alles mir letztendlich geben und sein Wort wird das Mittel sein. Und dann heißt es, mit diesem Schwert wird er auch die Heiden schlagen. Das heißt, er wird die Heiden richten, gemäß dem Worte Gottes. Und das muss uns klar sein. Das ist uns oft nicht klar. Man denkt, Gott hat einen willkürlichen Zorn. Das Ding ist ganz einfach. Es gibt in der Welt Gesetzbücher. Und was interessant ist, das bürgerliche Gesetzbuch der Deutschen, jetzt ist es nicht mehr so ganz, aber es war mal relativ stark. Das wird ja immer wieder praktisch modifiziert, überarbeitet und dann macht man wieder was Neues dazu. Aber das BGB basiert, unser ganzes Erbrecht, das ganze deutsche Recht basiert auf preußischen Junkern. Und diese preußischen Junker, also auch Bismarck war ein preußischer Junker, teilweise diese Leute waren teilweise gut evangelisch und bekehrt. Und unser BGB ist im Prinzip ein Spiegel der biblischen Erweisung aus dem Alten Testament. Und genauso wie dieses Gesetzbuch für uns verbindlich ist, so geht Gott nicht willkürlich vor, sondern er handelt nach seinem Gesetzbuch, nach einem mosaischen Gesetz. Und diese letztendlich Gerichte, wenn er mit diesem Schwert schlagen wird, dann wird er Richter gemäß dem Wort Gottes. Er wird letztendlich die Welt nur Richter, von dem sie schon lang vom Wort Gottes verurteilt sind. Römer 1 sagt, sie wissen, dass sie des Todes schuldig sind. Und diese Menschen, die hier sterben müssen in diesen Gerichten, die sind schon lang vom mosaischen Gesetz zum Tode verurteilt. Das ist in der Bildersprache dieses Schwert, das aus seinem Munde geht und sie schlägt. Sie werden letztendlich durch das göttliche Urteil der Bibel und des mosaischen Gesetzes sind sie verurteilt. Sie haben sich nicht begnadigen lassen und aus dem Grund müssen sie hier sterben in diesen Schlachten und in diesen, ich sag's nochmal, furchtbaren Zustände. Der Ende der Endzeit, der letzte Tag wird ein furchtbarer Tag sein, wir sehen jetzt nachher gleich. Gut, er wird sie weiter mit eisernem Stabe. Also ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig. Ich lese nachher nochmal gegen Schluss das ganze Sacharja 14. Wir müssen uns bewusst sein, er wird sie mit eisernem Stabe schon hier weiter, er wird hier eingreifen in diese Gerichte und wird hart richten. Aber im tausendjährigen Reich, wenn der Herr Jesus auf dieser Erde ist, man hat hier eine völlig falsche Vorstellung. Mit der Kinderbibel siehst du bloß das Schäflein, das beim Löwe ist. Das ist eine Seite des tausendjährigen Reichs. Aber die zweite Seite, wir lesen es nachher, wird ganz einfach sein. Obwohl, und das ist die Bösartigkeit des Menschen, obwohl der Herr Jesus in Jerusalem als König herrscht, obwohl der Teufel gebunden ist, beides, muss ich vorstellen, der Teufel ist weg und der Herr Jesus ist da, wird es im tausendjährigen Reich Völker geben, die werden sich weigern, man höre und staune, nach Jerusalem zu kommen, um zu anbeten. Und dann sagt die Bibel glasklar, dann wird sie Gott mit eisernem Stabe rannehmen und er wird ihnen dann zum Beispiel der Räger spürren, sie kriegen eine Hungersnot. Die tausendjährige Reich. Unfassbar. Wird er sagen, der Teufel ist weg und der Jesus ist da und der Mensch ist doch gut von Natur. Dann muss doch klappen. Das ist der Beweis, dass er nicht gut ist. Und zwar, er wird rebellisch sein und wird bösartig sein und wird einen Aufstand abziehen, obwohl der Herr Jesus da ist, obwohl der Teufel nicht da ist. Nicht der Teufel reizt ihn. Die Sünde Natur ist da. Und das wird ihnen Gott beweisen. Und es wird furchtbar zugehört, teilweise im tausendjährigen Reich. Er wird sie mit eisernem Stabe, wird er sie weiter. Und in den Sendschreiben wurde immer wieder darauf hingewiesen, auf Psalm 2 ist der große Psalm über diese Vorgänge, dass er hier wirklich, ich sage mal, mit strenger Hand richten wird. Das nächste, was dann die Schrift sagt, er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Wenn man Jesaja 63, Vers 1 dazu leset, und die folgende Verse, wer kommt dort von Edom her? Das Wort Edom, das Wort Erde, Adam, also Adama, Adam, Edom, das ist alles verwandt. Also Edom, Adam, Erde, kommt alles in etwa aus der gleichen Wortwurzel. Wer kommt dort von Edom her? Bedeutet gleichzeitig nur rot, wenn die Sünde blutrot ist, also rot für Sünde. Mit geröteten Kleidern von Bozra. Und Bozra ist die Hürde, das ist die Trennwand zwischen Gott und uns. Prächtig sieht er aus in seinem Gewand. Stolz tritt er auf in der Fülle seiner Kraft. Das ist heilsisch, ohne Frage. Ich bin es, der ich von Gerechtigkeit rede, nämlich von der Gerechtigkeit Gottes durch Jesu Blut. Und mächtig bin zum Retten, nämlich der Erlöser. Aber jetzt kommt etwas. Das ist der erste Teil, wo der Erlöser sein Blut vergießt. Aber es wird was Zweites kommen, wo der Erlöser nochmals Blut vergießt. Ist interessant, der Herr Jesus wird zweimal Blut vergießen. Einmal hat er am Kreuz von Golgatha ein für alle Mal sein kostbares und teures Blut vergossen, um uns zu retten. Aber der zweite Mal Blut vergießen, aber nicht mehr das Seine, sondern das Blut der Sünder. Warum ist denn dein Gewand so rot? Und siehe deine Kleider und sehen deine Kleider aus wie die eines Kelterträters, also bespritzt mit Blut. Ich habe die Kelter allein getreten. Und von den Völkern stand mir niemand bei. So habe ich sie in meinem Zorn getreten und in meinem Grimm zerstampft, dass ihr Saft an meine Kleider spritzte und ich alle meine Gewänder besudelte. Denn ich hatte mir einen Tag der Rache vorgenommen, dass Jahr meiner Erlösten war gekommen. Das Jahr, wo die Erlösung offenbar wird, sichtbar. Ihr erinnert euch, 5 Erscheinungsformen des Reiches Gottes. Hier die 4, wo es sichtbar wird, wo die Erlöste sichtbar werden. Aber, und dahinter heißt es dann in Vers 6, also habe ich die Völker in meinem Zorn zertreten, sie trunken gemacht, mit meinem Grimm und ihren Saft auf die Erde geschüttet. Hier vergießt er das Blut der Sünder. Und das ist das, was hier nochmals beschrieben wird. Er wird in grimmigem Zorn die Sünde strafen. Und jetzt kommt nochmals in Vers 16, wird nochmal etwas ganz krass betont. Er trägt an seinem Gewand, an seiner Hüfte den Namen geschrieben. König der Könige und Herr der Herren. Wir müssen uns etwas vergegenwärtigen. Es hat Gott dem Vater in seiner Herrlichkeit gefallen, seinem Sohne alles Gericht zu übergeben, alle Herrlichkeit, alles dem Sohn zu geben. Und der Sohn ist der König der Könige und der Herr der Herren. Er ist letzte Instanz. Und diese letzte Instanz, die wird jetzt absolut krass sichtbar werden, wenn er nämlich diese Erde straft und richtet als wirklich der König der Könige, als letzte Instanz. Parallelstelle Offenbarung 17. 1. Timotheus 6 könnt ihr nachlesen. Und dann in Vers 17 heißt, ich sah einen Engel in der Sonne stehen, der rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen. Jetzt kommt natürlich etwas ganz Schweres von der Auslegung her. Welche Vögel sind es? Wir wissen ja, dass die Bibel die Dämonen als Vögel bezeichnet. Wir wissen aber auch, dass die Vögel auch körperlich gemacht sein können. Die inmitten des Himmels fliegen, kommt und versammelt euch zum Mahl des großen Gottes, um zu verzehren das Fleisch der Könige und das Fleisch der Heerführer und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen und das Fleisch aller Freien und Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen. Es kommt ein furchtbares Gericht über die antichristliche Heere. Jetzt kommt dieser letzte Tag. Diesen letzten Tag möchte ich lesen. Und ich glaube, dass es beides ist, dass sowohl Dämonen sein werden, die in der unsichtbaren Welt dann angreifen dürfen, verführen dürfen. Gleichzeitig werden aber auch sicher Vögel das Fleisch dieser Menschen fressen auf der Erde. Es wird immer doppelt geschehen. Ich habe jetzt vorher gelesen bis Vers 4. Seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der von Jerusalem gegen Morgen liegt. Da wird sich der Ölberg in der Mitte spalten, dass er vom Sonnenaufgang nach dem Meer hin, dass sich ein großes Tal bilden wird, die eine Hälfte des Berges nach Norden, die andere nach Süden zurückweichen wird. Wenn ihr Jerusalem kennt, Jerusalem liegt hier und gegenüber, könnt ihr auf jeder Karte gucken, ist der Ölberg. Der wird sich in der Mitte spalten, dass praktisch Folgendes passiert. Dass ein Tal entsteht, wie ein Hohlweg, das heißt, und der steuert systematisch direkt auf den Ort zu, wo der Tempel ist, wo Moria ist, wo das stellvertretende Opfer geschah. Und da wird dann Folgendes passieren. An jenem Tag, das ist also der letzte Tag dieser Erde, wo die Erde das letzte Mal so sein wird wie heute. Am Tag drauf ist 1000 Jahre gerecht, da ist alles anders. An jenem Tag wird kein Licht sein. Ihr müsst euch das vorstellen. Morgens um 6 Uhr, wenn ich im Bahnhof bin, dann wird es so langsam Licht. Es wird am 6 Uhr kein Licht sein. Es wird am 9 Uhr kein Licht sein. Es wird mittags um 12 Uhr kein Licht sein. Es wird um 14 Uhr kein Licht sein. Es wird um 16 Uhr kein Licht sein. Diesen Tag wird es nicht Licht. Und zwar, weil die ganzen Finsternismächte da sind und weil durch das Kriegshandler wahrscheinlich, und es wird beschrieben, wie das passiert bei bestimmten Waffeneinsatz, eben die ganzen Partikel, die Atmosphäre so verhüllen, dass es Nacht sein wird. Es ist ein Tag, wo die Menschen schon in Schrecken versetzt werden, weil es gar nicht hell wird. Es wird furchtbar sein. An jenem Tag wird kein Licht sein. Die glänzenden Gestirne werden gerinnen, das ist jetzt Bildersprache. Und es wird ein einziger Tag sein, das ist dieser eine Tag, dieser letzte Tag, er ist dem Herrn bekannt, weder Tag noch Nacht. Da wird ein Zustand sein, so ein Dämmerzustand, weder Tag noch Nacht, der Dunkelheit, es wird furchtbar sein. Und es wird geschehen zur Abendzeit, erst gegen Abend. Jetzt kann man gucken, was ist der Abend in der Bibel, so gegen 18 Uhr, wird es Licht werden. Das heißt, da wird es Licht. Am Abend wird es Licht. Das heißt, der Jesus wird am Abend wiederkommen. Der ganze Tag wird ein Kriegstag sein. Und erst am Abend wird er wiederkommen. Dann wird es plötzlich Licht werden. Und dann kommt das Licht dieser Welt. Und dann passiert Offenbarung 19. Dann wird der König der Könige, der Herr der Herren auf sein weißes Pferd in Jerusalem einreiten. Unfassbar. Das ist jetzt auch Bildersprache. An jenem Tag werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen. Da wird plötzlich dieser Born wieder da sein. Jetzt wird Ströme des Lebens durch Christus werden wieder da sein auf dieser Erde. Die eine Hälfte in das östliche, die andere in das westliche Meer. Sommer und Winter wird es so bleiben. Und der Herr wird über die ganze Erde König sein. Jetzt bricht das tausendjährige Reich an. Jetzt ist er König über die ganze Erde. An jenem Tag wird nur ein Herr sein und sein Name nur einer. Letzte Autorität. Jetzt ist der König der Könige, der Herr der Herren da, unser Erlöser. Jetzt ist er sichtbar und jetzt ist das tausendjährige Reich plötzlich auf der Erde. Jetzt haben wir die vierte Erscheinungsform, jetzt ist der Übergang passiert. Jetzt werden ihn alle sehen. Daniel, ihr wisst, Daniel 7, es werden alle sehen, die ihn zerstochen haben. Das heißt, jetzt wird der Erlöser geoffenbart. Das ganze Land von Geba bis Rimmon, südlich von Jerusalem, wird in eine Ebene verwandelt werden. Das heißt, da wird die Vegetation sich verändern. Da werden die Berge teilweise abgetragen durch den Krieg, aber teilweise auch durch das Eingreifen Gottes. Jerusalem aber wird erhöht sein. Da wird um Jerusalem wird abgetragen werden. Es wird als strahlender Ort erhöht sein. Und an seiner Stätte bewohnt werden, vom Tore Benjamins bis an die Stelle des ersten Tores, bis an das Ecktor und vom Turm Hananiel bis zu den Keltern des Königs. Und sie werden darin wohnen. Es wird kein Bannfluch mehr sein und Jerusalem wird sicher wohnen. Der Erlöser ist auf der Erde. Und jetzt dreht die Bibel, das ist eine typische Technik der Schrift, wie die Schrift geschrieben ist. Jetzt dreht sie. Jetzt hat sie uns zuerst beschrieben, so ist es auch bei der Schöpfung, beim Schöpfungsbericht, 1. Mose 2. Und zwar jetzt passiert Folgendes. Nachdem sie jetzt die Wiederkunft Jesu rasterhaft beschrieben hat, geht sie hin und beschreibt nochmals, was an diesem Tag vor der Wiederkunft passieren wird, was die Plage dieses Tages sein wird. Sie geht jetzt hin und erklärt nochmal genau den Umstand dieses Tages. Das wird aber die Plage sein, mit welcher der Herr alle Völker schlagen wird. Das heißt, da wird die ganze Menschheit drangenommen, die gegen Jerusalem zu Feld gezogen sind. Das heißt, die Völker werden einen Massenaufmarsch in Jerusalem liefern. Jetzt wird Folgendes passieren. Ihr Fleisch wird verfaulen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Das soll ich vorstellen. Ihre Augen werden verfaulen in ihren Höhlen und ihre Zunge wird verfaulen in ihrem Mund. Brauchen wir nicht reden, das sind chemische Kampfstoffe. Das heißt, da werden Menschen, solange sie da stehen, im Bruchteil von Sekunden bei lebendigem Leib verfaulen. Das kann man sich nicht vorstellen. Es wird furchtbar sein. Auch wird an jedem Tag eine große Verwirrung sein. Das heißt, da kommen diese ganzen Kampfmittel, die alle fürchtet, kommen zum Einsatz. Gott lässt es zu. Dass einer des anderen Hand packen und einer gegen den anderen die Hand erheben wird. Auch Juda wird kämpfen bei Jerusalem und es wird zum Reichtum aller Heiden ringsum zusammengerafft werden. Gold, Silber, Kleider in großer Menge. Da werden die Leute ihren Reichtum fortwerfen. Wenn einmal so ein Gericht kommt, dann spielt es keine Rolle mehr, was du besitzt. Das ist dann völlig egal. Sie werden alles fortwerfen. Die gleiche Plage wird auch den Rossen, Maultieren, Kamelen, Eseln, ja allem Vieh widerfahren, das in jenen Lagern sein wird. Jetzt heißt es, jetzt ist das Gericht vorbei, die Wiederkunft Jesu ist geschehen und jetzt bricht das tausendjährige Reich an, jetzt wird beschrieben. Es wird dazu kommen, dass alle übrig gebliebenen, das heißt der Rest, der diese Schlacht überlebt hat, die Menschen, die jetzt erleben, dass der Teufel weg ist, dass der Jesus sichtbar in Jerusalem ist, aber das müssen wir bedenken, die Hälfte der Menschheit ist weg. Dass von denen alle, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden. Jetzt kommen die Völker plötzlich, um den König, den Herrn der Heerscharen, das ist der Herr Jesus, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Jetzt gehen sie nach Jerusalem und werden ihn anbeten. Und jetzt werden sie das Laubhüttenfest feiern. Wenn heute schon christliche Gruppe, egal wie die heißt, nach Jerusalem geht und dort das Laubhüttenfest heute feiern, ist das nichts anderes wie Schwärmerei. Das echte Laubhüttenfest wird gefeiert im tausendjährigen Reich, wenn der Jesus wiedergekommen ist. Das sind alles so ein bisschen seelische Anwandlungen und Spinnereien. Das wahre Laubhüttenfest kommt erst zum Schluss. Welche aber von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem heraufziehen werden, um anzubeten, den König, den Herrn der Heerscharen, über die wird kein Regen fallen. Jetzt haben wir es. Genau das, was ich vorher beschrieben habe. Da gibt es Völker, die weigern sich. Und er wird ihnen der Regen spüren. Wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufkommen will, dann wird auch über sie die Plage kommen, mit welcher der Herr die Heiden schlagen wird, die nicht heraufkommen wollen, das Laubhüttenfest zu feiern. Also wird ausdrücklich nochmal Ägypter genannt. Das wird die Strafe der Ägypter und die Strafe aller Heiden sein, welche nicht hinaufziehen wollen, das Laubhüttenfest zu feiern. Die kriegen kein Regen, die hat Hungersnot. Brutal, das ist überlegt. An jedem Tage wird auf den Schellen der Rosse stehen, heilig dem Herrn. Das heißt, der Jesus herrscht als König in Jerusalem, da wird alles dann in dem Fall durch die Gegenwart des Königs geheiligt sein. Und die Töpfe im Haus des Herrn werden sein wie die Sprengbecken vor dem Altar. Es wird auch jeder Topf in Jerusalem und in Juda dem Herrn der Heerscharen heilig sein, sodass alle, die da opfern wollen, kommen werden, davon nehmen und darin kochen. An jedem Tag wird kein Kananiter mehr im Hause des Herrn der Heerscharen sein. Das ist in Jerusalem, da wird sich die Gläubiger ballen. Dort wird wirklich da wird die Heilige sein. Und abgeleitet von der Bibelstelle hatte mein Bruder gesagt, weißt du, hat es gepredigt, hat gesagt, ihr Schwestern, wenn ihr diese Herrlichkeit seht, dann müsst ihr eigentlich innerlich anerkennen, dass wenn ihr heute schon Gott dient, dass dann auch auf euren Kochtöpfen unsichtbar geschrieben steht, heilig den Herrn. Und da hat er ein großes Wort gesagt. Er wollte zum Ausdruck bringen, wenn es hier im Tausendjährigen Reich dann sichtbar wird, wenn ein Mensch, und das sind wir, die noch in der anderen Erscheinungsform des Reiches Gottes leben, noch Christus in uns, wo alles unsichtbar ist, wenn wir Gott wirklich dienen, dann ist egal, mit was wir Gott dienen, ist heilig dem Herrn, es wird was Herrliches sein. Und das ist auch, wo man gering schätzt, wo man zum Beispiel dann sagt heuer, das ist ja bloß Hausfrau oder so. Das wird, wenn man es vor der Herrn tut, etwas Herrliches sein. Das ist das, was Gott hier tut. Herrliches. Zacharia 14, wenn ihr das nochmal in Ruhe lest, der letzte Tag dieser Erde, wo es so sein wird wie heute. Dann bricht es tausendjährige Reich an. Und zwar, wenn wir jetzt weitergehen, dann sehen wir etwas. Hier geht das Gericht über diese Heerscharen. Und es wird furchtbar sein. Diese Vögel werden die Leiche fressen. Das kann man sich nicht vorstellen. Die Leute werden bei lebendigem Leib verfaulen. Das wird vom Krieg her sein. Da ist der Zweite Weltkrieg, ist ein Nichts dagegen. Der Dritte wird nicht beschrieben. Das kann aber bloß ein kurzer Schlag sein, wo Atom- oder Neutronenbomben fallen und einfach ein Teil der Menschheit ausgelöscht wird. Aber der Krieg, das ist der Vierte Weltkrieg. Die Schlacht von Harmageddon. Oder die Schlacht von Megiddo, wie man sie nennen will. Die wird furchtbar sein. Und da wird es zugehen, das kann man sich nicht vorstellen. Da wird Gericht gehalten werden über alles Fleisch. Und wenn ihr das nochmal lesen wollt, Joel 4. Joel 4 ist wiederum eine Beschreibung dieses letzten Tages. Und zwar ist da der Tag des Herrn, und zwar dieser letzte Tag. Und zwar, wenn Jerusalem wieder drankommt, dass wieder erwählt wird, dass wieder angenommen wird. Und jetzt heißt es ab Vers 9, rufet aus unter den Nationen, rüstet zum heiligen Krieg. Jetzt gibt es einen heiligen Krieg, einen Dschihad. Aber nicht den der Moslems, sondern der Krieg Gottes, und den wird es geben. Man hat euch auf, ihr Heiden, alle Krieger sollen einrücken und ausziehen. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern um und eure Rebmesser zu Spießen. Wenn man in der Schwärmerei heute mit der Friedensbewegung sagt, lasst uns unsere Waffe umschmieden in letztendlich Rebmesser und lasst uns Friedensgeräte schmieden, müssen wir den Leuten sagen, ihr könnt euer Friedensbewegung einstellen, weil Gott beschlossen hat, dass zuerst das Gegenteil passiert. Dass zuerst nochmal die Friedensgeräte in Waffen umgemodelt werden. Es kommt nämlich der dritte und der vierte Weltkrieg, das Gericht über diese Erde kommt. Dann kommt der Friede, nämlich der Friede Gottes, nicht der Friede der Friedensbewegung. Das müssen wir einfach sehen. Das sind die wahren Verhältnisse, wie sie nämlich richtig sind. Der Schwache spreche, ich bin stark, eilt und kommt dabei, alle Nationen ringsum und versammelt euch. Da gilt es vor allem, werdet auch die Nationen, die heute Israel quälen, die heute angreifen, die werden gerichtet werden. Und der ihre Haut möchte ich nicht stecken. Dorthin führe, o Herr, deine Helden hinab. Die Nationen sollen sich aufmachen und ins Tal Josaphat hinaufziehen. Man kann ganz genau gucken, in dieser Jezreel-Ebene und in dem Tal Josaphat, in der Jezreel-Ebene, da steht heute schon eine Denktafel. Das ist der einzige Ort, wo ein Gedächtnis für eine Schlacht steht, die noch gar nicht stattgefunden hat. Da steht der Bibeltext, dass hier in der Jezreel-Ebene das praktisch die Schlacht von Harmageddon sein wird. Da selbst will ich zu Gericht sitzen über alle Nationen ringsum, also wieder vor allem die Nachbarn. hochinteressant, die werden immer besonders genannt. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Haben wir in der Offenbarung gelesen. Jetzt wird die Sichel geschwungen. Kommt und redet, denn die Kälte ist Feuer. Haben wir vorher gelesen, Jesaja 63. Jetzt wird die Kälte des Zornes getreten. Das ist Parallelstelle. Die Kufen fließen über, denn ihre Bosheit ist groß. Scharen um Scharen treffen ein, im Tale drin Scheidung. Denn nahe ist der Tag des Herrn, im Tal drin Scheidung. Sonne und Mond trauern und die Sterne verlieren ihren Schein. Israel, keine Frage, Sonne, Mond und Sterne ist Israel. Aber trotzdem werden dann die Gestirne auch solche Zeichen geschehen, beides. Und der Herr wird aus Zion brüllen und von Jerusalem her seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde zittern, dass der Herr, aber der Herr ist seines Volkes Schutz und die Zuflucht der Kinder Israel. Dann streitet Gott zu Israel, für den Überrest, der sich dann bekehrt. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr, euer Gott, zu Zion auf meinem heiligen Berge wohne. Jerusalem aber wird heilig sein und Fremde sollen es nicht mehr betreten. Und wir können dann weiterlesen. Also hier, nochmal, wer den letzten Tag lesen will, Joel 4, Sacharja 14. Dort habt ihr genau das, was hier passiert. Und man sieht hier nochmals, die Bibel betont jetzt nochmals, wie der Endzeitkampf geht, wer die Gegenspieler sind. Das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere werden versammelt. Und jetzt kommt etwas. Das heißt, der Antichrist, es wird ihm gelingen, die ganze Menschheit gegen Jerusalem, letztendlich gegen Israel am Schluss, ich sage es mal, zu mobilisieren, zum letzten Krieg. Aber dann griff Gott ein, Vers 20, und das Tier wurde ergriffen, mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche es die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Also er betont jetzt wiederum, das müssen wir auch sehen, immer Epilog, immer Schluss. Also nochmal, der Prolog ist der Anfang und der Epilog ist der Schluss. Ich habe vorher glaube Prolog gesagt, das hat Epilog heißen, das ist mir gerade eingefallen. Also Epilog, immer der Schluss, den habe ich gemeint, der Schluss. Und am Schluss, letztendlich, betont er nicht nur die Person Jesu, die große Erlösung, sondern er betont nochmal die Falle. Und sagt, die Falle sind die Zeichen. Und die Falle ist, dass durch diese Zeichen das Mahlzeichen angenommen wird und dass durch dieses Mahlzeichen und durch die vorher folgende Zeichen letztendlich der Teufel angebetet wird in diesem Tier. Das ist die Falle. Also er sagt nochmals, das wird die Verführung sein. Der Antichrist und der falsche Prophet haben nur dieses Ziel und sonst gar nichts. Und jetzt kommen sie in den Feuersee. Jetzt sagt Gott nochmal etwas, und ich denke, das ist wichtig, Matthäus 25, 41, eine Bibelstelle, die von letzter Bedeutung ist, wo der Herr Jesus bei diesen Gerichten nochmals etwas betont, bei den Völkergerichten, sagt er, und zwar, also es muss 41 FF heißen, ich will nur schon gucken, und zwar, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Jetzt muss man mal nicht sagen, die Hölle ist für den Teufel gemacht und für seine Engel. Wisst ihr, das ist so, wie man sie in den kindlichen Vorstellungen sagt, dass der Teufel der Chef der Hölle ist. Sondern der Teufel ist selber ein Gefangener in der Hölle und seine Dämonen genauso, werden genauso gequält. Jetzt sagt er hier ganz klar, jetzt wird in der Feuersee praktisch werdet reingeworfen, der Antichrist und der falsche Prophet, die kommen sofort in diesen Feuersee. Der Rest von diesen Menschen, die hier letztendlich mit in diesem Aufstand beteiligt waren, werdet getötet. Das ist alles sterben. Alle. Er sagt ganz klar, die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht und alle Vögel zetteln sich von ihrem Fleisch. Das heißt, diese, das müssen wir ganz nüchtern sehen. Dieser Rest der Menschheit, der überlebt, also für jemand, der hier an diesen Kriegen beteiligt ist, gibt es kein Überleben. Die werden alle sterben. Alle gnadenlos. Das ist was, wo man nicht bedenkt. Wer übrig bleibt als Rest der Menschheit, ist Zivilbevölkerung. Aber die Leute, die hier im Krieg sind, gegen Jerusalem, werden alle sterben. Gnadenlos. Spiegel eindeutig. Jetzt müssen wir uns vorstellen, Wir werden dann ja sehen, was passiert zu Beginn des tausendjährigen Reichs. Das wird dieser furchtbare letzte Tag sein, wenn man das Blatt rumdreht und nochmals das uns in Ruhe anguckt. Das ist praktisch dieser Pfeil, dieses 8, 9, wo der Herr Jesus wiederkommt. Und ich möchte jetzt von diesem Exkurs, das ist eine Bibelarbeit für sich gewesen, nur einen kleinen Teil noch zum Schluss lesen, und zwar die sichtbare Wiederkunft. Vorher seht ihr die Grundsätze der Wiederkunft Jesu, die Folge, alles was hier passiert. Ihr seht dann die Verheißung der Wiederkunft, sowohl sichtbar wie unsichtbar als Entrückung und die sichtbare Wiederkunft Jesu. Aber jetzt möchten wir uns auf den Punkt C konzentrieren, was die Bibel über die Wiederkunft sagt. In Apostelgeschichte 1, Vers 11, das ist die zentralste Bibelstelle über die Wiederkunft Jesu, die sichtbare, heißt es: Ihr Männer von Galiläa, und dieser Vers setzt ein, nachdem der Herr Jesus vom Ölberg in den Himmel zurückgefahren ist. Er ist praktisch die Himmelfahrt Jesu geschieht auf dem Ölberg. Jetzt heißt es hier, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Das ist interessant, die Judenchristen sagen, oder also ich weiß es aus judenchristlicher Ecke, dass es nicht genau die Spitze vom Ölberg ist, sondern etwas versetzt. Da könnte man jetzt gucken, wo das genau war, aber das ist egal. Auf jeden Fall, die Bibel sagt ganz klar, der Herr Jesus ist körperlich in den Himmel gefahren vom Ölberg und er wird körperlich zurückkehren auf den Ölberg. Das ist eine ganz klare Aussage. Wenn ihr vorher genau zugehört habt, Zacharia 14, 1. Jetzt kommt dieser Tag des Herrn, Vers 4. Seine Füße, die Füße Jesu, werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Er kommt also genau wieder dort zurück. Man kann ganz genau sagen, wo die Wiederkunft Jesu geschieht. Sie geschieht auf dem Ölberg. Und dann wird der Ölberg, wenn er wiederkommt, auseinanderbrechen, wird ein riesiges Tal bilden. Und das Tal wird dann wie ein Hohlweg sein, auf den Tempel zu, auf dem Moria-Berg, dort, wo das stellvertretende Opfer letztendlich gebracht wurde. Die ganzen Umstände, Sacharja 14, Joel 4. Offenbarung 19 haben wir dann letztendlich die Ankunft, so wie man es vorher gesehen hat, der weiße Reiter kommt, und die Auslösung des tausendjährigen Reiches. Und jetzt muss man etwas sehen. Das, was wir jetzt beschrieben haben, also der Herr Jesus wird plötzlich sichtbar wiederkommen. Und wenn man jetzt die Parallelstelle liest, an dem Tag werden sich alle restlichen Juden bekehren. Römer 11, 25, 26. Dann wird sich der Überrest Israels, der diese Schlacht überlebt hat, wird sich an einem Tag bekehren. Sie werden sich in die Brust schlagen, wenn sie erkennen, dass der zerstochen wurde, aufgrund von ihrer Veranlassung in Wirklichkeit der Erlöser ist. Jetzt werden sie plötzlich merken, Jesus war der Erlöser. Jetzt werden sie ihn erkennen. Und dann wird etwas Ungeheures geschehen. Zu Beginn des tausendjährigen Reiches wird sich ganz Israel bekehren. Wir werden es nachher sehen, wenn wir das tausendjährige Reich behandeln, so Gott will. Aber mir ist nochmal wichtig, wir haben jetzt diesen Tag gesehen. Ein furchtbarer Tag der Macht, ein furchtbarer Tag des Krieges, ein furchtbarer Tag der chemischer und wahrscheinlich auch atomarer Waffe. Etwas Furchtbares. Und dann am Abend wird das Licht, der Herr Jesus wird wiederkommen, der Herr Jesus wird der Ölberg betreten, so wie er gegangen ist, kommt er zurück, der Ölberg bricht auseinander, es geschieht ein Tal, Wasser des Lebens fließt, das tausendjährige Reich bricht an und dann wird der Herr Jesus handeln. Ich habe vorher gesagt, der nächste Tag. Biblisch beginnt der neue Tag abends um 18 Uhr. Das heißt, wenn wir Samstagabend 18 Uhr haben, haben wir eigentlich Sonntag. Am Sonntagabend um 18 Uhr ist Montag, noch biblischer Zeitrechnung. Das heißt, am Abend bricht der neue Tag mit dem Erdboden. Darum habe ich gesagt, wahrscheinlich 18 Uhr, ist natürlich meine Meinung, ist privat, ich möchte da nicht darauf hinsitzen, ich kann nicht beweisen, dass es um 18 Uhr ist. Es ist kein Dogma, es ist kein Lehrpunkt, aber dann bricht der neue Tag an. Und dann ist Abend. Und abends um 18 Uhr ist der neue Tag. Dann kommt der neue Tag, das tausendjährige Reich. Jetzt sagt die Bibel, Römer 8, Vers 19, dass eigentlich etwas ist, was wir gar nicht merken. Also ich staune manchmal, wie herrlich die Natur ist, und trotzdem sagt die Bibel, Römer 8, Vers 19, die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung Das ist die Apokalypsis, die Hülle hinwegnahme, das heißt das Sichtbarwerden der Söhne Gottes herbei. Das heißt, auch die Schöpfung sehnt sich nach diesem Tag, wo die Söhne Gottes sichtbar werden, wo die sichtbare Wiederkunft Jesu passiert, weil sie auch die Nase voll hat von dem, was man jetzt bildhaft gesprochen will. Die Natur hat zwar keine Nase, aber auch die Natur seufzt unter dem, was der Mensch tut. 2. Petrus 3. Jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz heiklen Bibelstelle. Die kann man nämlich auf zwei Arten übersetzen. Und zwar, wenn man das jetzt sieht, ich lese mal Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird erklärt, dass es dann am Schluss, und zwar, da ist dann prophetisch, das ist oft in der Bibel so, dass innerhalb von 2, 3 Versen, teilweise 1000 Jahre, die gesamte prophetische Epoche behandelt wird. Das ist hier in Petrus auch so. Und dann sagt er am Schluss, es wird sogar der Tag kommen, wo alles aufgelöst werden wird. Wo dieser Himmel, diese Erde im Feuer zergehen werden, nämlich nach dem großen weißen Thron, wenn der neue Himmel und die neue Erde kommt. Und jetzt erklärt er etwas und sagt, nachdem ihr das wisst, sagt er zu Gläubigen, also zu uns, nachdem ihr das alles wisst, was passieren wird, dass diese Erde vergehen wird, dass diese Erde furchtbar sein wird, dass sie aufgelöst wird, dass alles, die sichtbare Wiederkunft, am furchtbaren Tag geschieht für die Menschheit und am Schluss, dass sowieso alles aufgelöst wird, Vers 11, da nun dies alles derart aufgelöst werden wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottseligkeit, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt. Das heißt, innerlich entgegeneilt. Nämlich an dem Tag, wo die Himmel aufgelöst werden, wo die Himmel zerschmelzen werden, wo dieses Feuer kriegt. Also am Schluss, das ist ja der Schluss dann für die Offenbarung, wo der passiert, geht nämlich die Gläubige endgültig in den Himmel ein. Darum ist hier so beschrieben. Er sagt nämlich, dann, wenn alles aufgelöst wird, dann gehst du ja endgültig in den Himmel ein. Das ist gemeint. Und das ist ja deine große Sehnsucht als Gläubiger. Aber man kann die Stelle auch anders übersetzen. Wir haben lange gestritten, wie man sie übersetzen muss. Ich sag's mal so, da in Niederlage eingesteckt. Wie ich jetzt anders übersetzt. 2. Petrus 3 nach Schlachter. Alt. Heißt es. Da nun dies alles derart aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottseligkeit dadurch, dass ihr erwartet und beschleuniget die Ankunft, und das steht im Griechischen Parousie. Und die Parousie ist letztendlich das, was in die andere Bibelstelle, 1. Thessalonicher 4, mit Wiederkunft übersetzt wird, in Matthäus 24. Nee, nicht 1. Thessalonicher, in Matthäus 24, mit Wiederkunft übersetzen. Das ist das klassische Wort, das wir mit Wiederkunft übersetzen. Da sagt er praktisch, dass wir die Wiederkunft Jesu beschleunigen können durch unseren Wandel. Das ist ein Gedanke, der theologisch umstritten ist. Darum haben wir gesagt, man entscheidet sich für die neutrale Fassung. Man schreibt immer alles so, wie man es gern hätte, nicht? Das bedeutet aber, dass die Bibel entweder lehrt, eindeutig, je nachdem wie man es übersetzt, dass wir uns gefälligst auf diesen Tag vorbereiten sollen, dass wir dem entgegeneilen sollen, dass die prophetischen Dinge bei uns bewirken sollen, dass wir noch heiliger, noch hingegebener, sagen wir noch mehr dem Herr Jesus dienen. Und im Nebenaspekt könnte es auch bedeuten, dass dann sogar, sagen wir, die Endzeitabläufe beschleunigt werden, weil nämlich die Gläubigen treuer missionieren, die Vollzahl der Heide schneller zustande kommt, weil die Gläubigen durch ihren ganzen Zustand alles beschleunigen und auch durch ihre Gebete, durch ihren Gebetskampf das Ding beschleunigen. Wenn man es nicht so übersetzt, dann bedeutet es einfach, dass wir voll Sehnsucht darauf warten sollen. Beides hochgradig von Gott her gegebene, ich sag's mal, Befehle, wie die Gemeinde sich zu benehmen hat in der Endzeit. Jetzt möchte ich etwas nochmal zurückgreifen in Offenbarung 12, mit dem ich auch schließe. Und zwar, das ist eine wichtige Sache. Sie sagt hier, wenn ihr das alles seht, wenn ihr die Prophetie seht, wenn ihr seht, dass alles kaputt geht, dass am Schluss die Erde aufgelöst wird, wenn ihr seht, was hier passiert bei der sichtbaren Wiederkunft, wenn ihr seht, der Antichrist kommt, wenn ihr seht, der falsche Prophet kommt, wenn ihr seht, die Hure Babylon bildet sich raus, wir sehen doch alles, ich darf nur rausgucken. Da würde ich Zeitung aufschlagen, da habe ich alles, was ich will. Da sehe ich alles hier, was in der Offenbarung passiert, wie sich es zusammentraut. Dann sagt er, dann müsst ihr beginnen, heilig zu sein. Dann müsst ihr nicht resignieren, dann müsst ihr beginnen, Gott zu dienen. Ich möchte nochmals etwas in unser Bewusstsein bringen. Wir haben vorher gesehen, wie die Bibel den Wert drauf legt auf das Blut des Lammes. Und in Offenbarung 12 heißt es, ich hörte eine laute Stimme im Himmel, Vers 10. Nun ist gekommen das Heil oder die Rettung und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Gesalbten, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Das ist ja wiederum mit eine von den Stellen, warum anzunehmen ist, dass die Entrückung hier ist, weil die Verklagung aufhört für die Gläubigen und der Teufel den Himmel verlassen muss. Und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes, um das Wort ihres Zeugnisses willen, und haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis in den Tod. Also ich persönlich glaube, dass man Seele nicht unbedingt mit Leben übersetzen sollte, obwohl es das Innenleben des Gläubigen meint. Psyche, manchmal wird es auch so übersetzt, aber ich glaube, dass hier Seelenleben gemeint ist. Jetzt geht die Bibel nochmal hin und sagt, du Gläubiger, du wirst das alles bewältigen, wenn du überwindest durch Jesu Blut. Das ist unsere Offenbarung 19, wo das Blut wieder in den Mittelpunkt stellt. Das Lamm, das für uns geschlachtet wurde, die ihr Seelenleben nicht geliebt haben, die nicht mit dieser Welt mitgingen, nicht mit dem antichristlichen Geist, sondern die Jesus verherrlichen wolltet, mit dem Herr Jesus gehen wolltet, ihm, dem Lamme folgt, wohin es geht, und die letztendlich das Wort bewahrt haben und sich treu zum Herrn Jesus gestellt haben. Und so sagt er, so werdet ihr überleben. Aber etwas ist klar, wenn man das alles sieht, aber wenn man die sichtbare Wiederkunft sieht, für uns kommt ja zuerst die Entrückung. Aber egal, was hier passiert, und das ist für uns wichtig und auch für die, die noch nicht bekehrt sind, man muss ihnen sagen, es kommen furchtbare Zeiten. Es kommen katastrophale Zeiten, die werden furchtbar werden. Und wohl dem, der sich beim Herrn Jesus birgt, wohl dem, der sagen kann, ich bin gewaschen in Jesu Blut, ich bin gerettet, ich bin ein Gotteskind, egal was passiert, wenn die Bombe fallen, ich sterbe, vor der Entrückung ist egal, ich bin im Himmel, ich bin beim Herrn Jesus, bei der Auferstehung werde ich bei ihm sein, werde alle Zeit mit ihm im Himmel sein, werde mit ihm nach Jerusalem kommen, werde das alles nur noch als Glückseliger miterleben. Und wenn man dann beginnt, sein Herz in die Welt zu hängen, muss man sich bewusst werden, sie wird verwüstet, sie wird geschändet werden in diesen 3,5 Jahren der Not Jakobs, dieser zweite Hälfte der Danielschen Jahrwoche. Die Erde wird verheert werden und die Erde wird vernichtet werden. Die Erde wird am Schluss nach der Auferstehung, nach dem Tausendjährigen Reich, wird sie ausgelöscht werden. Das heißt, für einen Gläubigen ist es der absolute Irrsinn, sich an Irdisches zu hängen. Er muss einfach wissen, sei heimatisch im Himmel. Dort kehren wir hin. Und er wartet auch nicht auf die vierte Erscheinungsform des Tausendjährigen Reichs, sondern auf die fünfte, die möchte dem Himmel sein, alle Zeit bei ihm. Wenn man das sieht, einfach Quintessenz, Zusammenfassung, dann sagt die Bibel, dann, ihr Gläubige, dann müsst ihr beginnen, erst recht Gott zu dienen. Nicht zu sagen, ist sowieso egal, es geht alles aus, und dann sagen, jetzt beginnen wir Gott zu dienen. Jetzt erst recht, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und ich denke, das ist wichtig, dass man das begreift. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Sondern es braut sich alles zusammen. Es wird furchtbar werden. Aber wir Gläubige sind auf der richtigen Seite. Aber wir sollen beginnen, Gott zu dienen und das Zentrum sein lassen. Der Herr Jesus, sei Wahrheit, sei Blut, das Wort Gottes allein. Wir sollen uns konzentrieren. Und später zum Schluss. Und der Jesus möchte dir danken, dass du den Plan des Vaters so durchführst, dass du gerecht richten wirst, dass du gekommen bist als der Treue. Und dass deine Treue uns durchbringen wird, jeden von uns persönlich. Und dass du der Wahrhaftige bist. Dass das, was dein Wort schreibt, dass das die Wahrheit ist. Egal, was die Menschen sagen, egal, was unser Verstand sagt, egal, was unser Gefühl sagt. Und dass du das bist, was von Gott gegeben würde, um zu anbeten. Um letztendlich sich darauf zu konzentrieren, dass wir uns um dich drehen sollen. Und dass du gekommen bist, mit deinem kostbaren und teuren Blut uns zu erlösen. Und dass das auch das ist, wo wir überwinden werden, durch dein Blut. Du uns dein kostbares Wort gegeben hast, eine absolute Richtschnur, die Wahrheit. Und dass wir so überwinden dürfen. Und wenn wir sehen, was mit dieser Erde passiert, dann werden wir dankbar, dass wir zu dir gehören. Dass wir zum Erstling gehören, dass wir wieder geboren sind, dass wir zu deinem Leib gehören, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Und gib uns Gnade, unsere Herzen zu erheben, uns aufzumachen. Wenn wir das alles sehen, was passieren wird, als wir dann dir erst recht dienen unser Herz von der Welt löset und uns zu deinen Füßen leget und dir dem Lamme folget, wohin du gehst. Gib uns einfach Gnade dazu und ich danke dir dafür. Amen.
Amen. Amen. Amen.